Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
CETA, TTIP, Mercosur-Abkommen, drei Freihandelsabkommen mit Kanada, Nordamerika und Südamerika, die die EU in den letzten Jahren verhandelt hat. Jeweils mit viel öffentlicher und lauter Kritik, im Fall von TTIP so laut, dass es bis heute auf Eis liegt. Und jetzt soll noch ein viertes hinzukommen, EVFTA, Abkürzung für European-Vietnamese Free Trade Agreement. Ein Freihandelsabkommen zwischen Vietnam und der EU wurde jahrelang verhandelt, ohne dass die Öffentlichkeit davon allzu viel mitbekommen hat. Heute hat das EU-Parlament darüber debattiert und morgen soll dann abgestimmt werden. Worüber eigentlich? Axel Ramlo mit ein paar Details.
Wenn das Abkommen in Kraft tritt, dann sollen die Zölle auf 65% aller EU-Exporte nach Vietnam sofort entfallen. Umgekehrt sollen sofort die EU-Zölle für 71% aller Waren aus Vietnam nach Europa entfallen. Mittelfristig werden beide Seiten so gut wie alle Zölle abschaffen. Unternehmen sollen außerdem leichter investieren können und geistiges Eigentum soll besser geschützt sein. Das heißt aus europäischer Sicht zum Beispiel Namen wie Moselwein oder Gorgonzola. Und unabhängig davon sieht Clemens Kober vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur auch einen symbolischen Wert im Abkommen.
Das ist gut für die Wirtschaft, vor allem aber sendet es ein sehr wichtiges Signal in Zeiten von zunehmendem Protektionismus. Ein Viertel der deutschen Arbeitsplätze hängt vom internationalen Handel ab und ein Abkommen, das jetzt das Gegenteil macht, also Märkte zusammenbringt und Handel erleichtert, ist ein sehr wichtiges Signal.
Laut DIHK haben vietnamesische Unternehmen 2018 Waren für knapp 10 Milliarden Euro nach Deutschland exportiert. Zum Beispiel Fernseher, Smartphones, Schuhe oder Kleidung. Umgekehrt waren es aus Deutschland Waren im Wert von knapp 4 Milliarden Euro, die nach Vietnam gegangen sind. Vor allem Maschinen oder Pharmaprodukte. Viele Unternehmen sehen hier noch Potenzial. 2018 ist Vietnams Wirtschaft zum Beispiel um 7% gewachsen. Über den Freihandel hinaus enthält der Vertrag Bestimmungen über soziale Standards und die Zusage, das Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen. Für Clemens Kobel vom DIHK sind das weitere Pluspunkte.
Umweltschutz, Arbeitnehmerschutz, da hat das Abkommen auf jeden Fall neue Standards gesetzt für die EU, für die Region, aber auch weltweit.
Organisationen wie Human Rights Watch reicht das nicht. Mit Blick auf die politische Situation im Einparteienstaat Vietnam fordern sie das EU-Parlament auf, die Abstimmung zu verschieben. Vietnam muss ihrer Ansicht nach erst konkrete und überprüfbare Zusagen machen. Zum Beispiel bei der Einhaltung der Menschenrechte oder dem Umweltschutz.
Und ähnliche Bedenken hat offenbar auch Anna Cavazzini, handelspolitische Sprecherin der Grünen im Europäischen Parlament. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Dittmann.
Frau Cavazzini, Sie haben angekündigt, dass Sie morgen gegen das Abkommen stimmen werden. Warum?
Klang gerade schon an in Ihrem Beitrag. Die Menschenrechtslage in Vietnam ist desolat. Die hat sich in den letzten 2 Jahren auch noch mal verschlechtert. Es gibt unglaublich viele politische Gefangene. Es gibt eigentlich kaum unabhängige Zivilgesellschaft. Jeder, der irgendwas gegen die Regierung sagt, der wird sofort irgendwie in Haft genommen. Und ich bin der Meinung, es ist gerade absolut das falsche Zeichen, so einem Regime dann auch noch mit einem Handelsvertrag zu adeln. Und der zweite Grund, warum ich dagegen stimmen werde morgen, ist, dass wir als Europäische Union jetzt uns den Green Deal und den Klimaschutz ganz stark nach vorne gesetzt haben, dass unser Hauptprojekt für die nächsten 5 Jahre. Aber in diesem Freihandelsabkommen ist das alles leider nicht richtig verankert. Denn das, was an Umweltschutz und an Sozialstandards drin sind, das ist leider nicht einklagbar und sehr zahnlos. Deswegen werde ich morgen dagegen stimmen.
Kommen wir erstmal auf den ersten Punkt, die Menschenrechte. Die EU-Kommission argumentiert unter anderem so, es hat nicht direkt mit den Menschenrechten zu tun, aber schon mit einer fortschrittlichen Entwicklung in Vietnam, nämlich dass Vietnam in den vergangenen Jahren schon große Fortschritte gemacht hat bei den Arbeitnehmerrechten. Außerdem gäbe es schon Zusagen bei sozialen Standards, etwa das Verbot von Kinderarbeit. Also dass es sozusagen schon Signale in die richtige Richtung gibt, das reicht Ihnen nicht.
Es gibt Signale. Vietnam hat auf Druck jetzt sozusagen noch 1-2 weitere Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation unterzeichnet und hat ein paar Reformen angestoßen. Aber eine der Kernstücke oder der größten Probleme, die es gerade gibt und der Grund, warum auch so viele Leute gerade in politischer Haft sitzen, ist eben das Strafgesetz Und da hat sich gerade noch nichts bewegt. Und deswegen sagen auch Organisationen wie Human Rights Watch, wir haben jetzt den Hebel in der Hand, wir haben jetzt wirklich ein bisschen Druck, den wir auf Vietnam ausüben können, dass sie zumindest die schlimmsten Dinge in diesem Strafgesetzbuch entschärfen. Und ich glaube, wir geben den Druck aus der Hand, indem wir morgen zustimmen. Und Vietnam wird, glaube ich, nicht in den nächsten Monaten diese wichtigen Reformen angehen.
Aber glauben Sie wirklich, wenn dieser Freihandelsvertrag verhindert wird, dass sozusagen dadurch so viel Druck aufgebaut werden kann, dass sich die Menschenrechtslage im Land verbessert?
Ich glaube schon, denn Vietnam ist natürlich daran interessiert, einen stärkeren Zugang zum europäischen Markt zu haben, noch mehr Produkte zu exportieren. Natürlich ist es auch ein Prestige-Projekt zu Hause und deswegen glaube ich schon, dass die vietnamesische Regierung sehr stark daran interessiert ist, dieses Abkommen abzuschließen. Und ein bisschen Druck würde, glaube ich, helfen, die Lage zu Hause zu verbessern. Das haben auch ganz viele Exil-Vietnamesinnen und Vietnamesen, die uns immer wieder auch hier im Europaparlament besucht haben, die wirklich gefleht haben, stimmt dem Vertrag gerade nicht zu, damit wir zu Hause den Druck erhöhen können.
Das heißt, die Hoffnung in das Abkommen ist nicht groß genug, dass vielleicht der Handel den Wandel bringt.
Das Problem mit diesen Menschenrechtsklauseln in Handelsabkommen ist gerade, dass es sowas wie alles oder nichts. Die wurden auch bisher wirklich noch nie angewandt. Nur wenn es wirklich einen massiven Staatsstreich gibt oder einen Krieg oder was auch immer, dann werden Handelsabkommen irgendwie ausgesetzt. Aber wenn es sozusagen normale Menschenrechtsverletzungen geht, in Anführungsstrichen, haben wir bisher noch nie gesehen, dass es Konsequenzen gab für den Handel. Das heißt, die eingebauten Mechanismen funktionieren meiner Meinung nach nicht so gut.
Kommen wir zu Ihrer inhaltlichen Kritik, den zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben. Sie sagen ja, das Abkommen fördert die Abholzung der Wälder, es verzichtet auf einklagbare Nachhaltigkeitsstandards und gibt auch Investoren Exklusivrechte. Aber im Abkommen sind auch Bestimmungen für Nachhaltigkeit und beide Seiten verpflichten sich, die UN-Konvention zum Klimawandel umzusetzen. Das Pariser Klimaschutzabkommen soll also umgesetzt werden. Das reicht Ihnen nicht? Überzeugt Sie nicht?
Ja gut, also ich bin der Meinung, das Pariser Klimaschutzabkommen, das ist eh schon Verpflichtung, weil dazu haben sich die Staaten in Paris verpflichtet. Da braucht es eigentlich kein neues Handelsabkommen zu. Was es halt bräuchte, wären noch stärkere Mechanismen, wie das dann auch wirklich, wie man mehr Druck ausüben kann, dass es auch wirklich umgesetzt wird. Und das fehlt leider. Also was gerade passiert, wenn ein Handelspartner gegen diese Standards, die da schön drinstehen, und das finde ich auch gut, dass die drinstehen, also verstehen Sie mich nicht falsch, das ist gut, dass die drinstehen, aber ich wünschte mir sozusagen, dass sie noch stärker einklagbar sind. Denn gerade ist es so, ein Handelspartner verstößt dagegen, dann startet eine langwierige Prozedur, dann wird ein Expertenpanel eingesetzt und dann macht das Expertenpanel einen Bericht. Aber es ist eben nicht so, dass wir wirkliche Hebel in der Hand hätten, zu handeln, wenn ein Partner gegen diese Bestimmung verstößt. Und deswegen sind sie zahnlos.
Jetzt haben Sie Ursula von der Leyen bzw. den Green Deal von Ursula von der Leyen schon angesprochen. Sie ist angetreten, um die EU zum klimafreundlichsten Kontinent zu machen. Aber sie hat nun das Abkommen nicht verhandelt. Welchen Einfluss hat die Kommission jetzt überhaupt noch, um mögliche Änderungen zu erreichen?
Ich finde es erstmal total richtig, dass von der Leyen den Green Deal nach vorne bringt. Und wir Grüne stehen da auch irgendwie an ihrer Seite und schauen, dass in den nächsten Jahren und Monaten da auch wirklich Gesetzgebung kommt und dass wir wirklich eine Transformation unserer Wirtschaft in Europa erreichen. Aber man muss immer auch die externe Dimension mit betrachten. Es kann eben nicht sein, dass wir versuchen, unsere Wirtschaft hier CO2-neutral zu machen und gleichzeitig eine Handelspolitik fördern, wo immer mehr Waren, die teilweise eben auch klimaschädlich sind, um die halbe Welt kutschiert werden. Das ist eben auch die Kritik bei dem Mercosur-Abkommen, was Sie erwähnt haben, wo wir dann zu mehr Abholzung in Brasilien kommen am Ende. Sie haben richtigerweise gesagt, das Vietnam-Abkommen ist schon seit langen Jahren verhandelt worden. Ich wäre der Meinung, von der Leyen hätte jetzt auf den Tisch hauen müssen und hätte sagen müssen, wir wollen den Green Deal erreichen, wir wollen den Green Deal auch in unseren Außenwirtschaftsbeziehungen erreichen. Lasst uns noch mal 2-3 Sachen nachverhandeln. Und wir Grüne haben da zum Beispiel auch ganz bestimmte Forderungen.
Sagt Anna Cavazzini, handelspolitische Sprecherin der Grünen im Europäischen Parlament. Ich danke Ihnen.
Ja, danke ebenfalls. Tschüss.